und herzlich willkommen zum Dynamics Fitness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. Wie wäre es für dich, wenn ich dir in der heutigen Podcast-Folge innerhalb von 30 Minuten die besten Learnings und Insights geben könnte in das Wirken und die Bücher einer absoluten Koryphäe im Bereich des bindungsorientierten Elternseins, der Kindererziehung, des Schlaftrainings für Kinder. Wenn ich dir alles in diese kleine Folge packen würde, das genau habe ich heute gemacht mit Nora Imlau, der Expertin für Kindererziehung in Deutschland, die bekannt ist aus ihren Büchern, aus der Zeitschrift Eltern, die ganz viel uns heute wissen lässt. Wie kommt sie zu ihren Ideen, wie kommt sie zu ihren Informationen, wie entstehen die Dinge, die sie selbst in ihrem Leben mit ihren drei Kindern in ihrem Umfeld erlebt und wie kommen dann solche Bücher wie das wunderbare So viel Freude, so viel Mut, eines der letzten Bücher oder auch jetzt das neue Babybauch-Zeitbuch, die dann entstehen können. Du wirst ganz viele Tipps und Informationen bekommen zum Thema Schlaf, Bedürfnisse von Kindern, bindungsorientierte Erziehung, Respekt, Wertschätzung, wie du das alles dir und deinem Kind gegenüber entgegenbringen kannst und das Ganze im Gleichgewicht bleibt, sodass wir das, was wir keinem Erwachsenen antun würden, in der Zukunft auch keinen Kindern mehr antun. Also eine ganz inspirierende Folge, die absolut in meinem Herzenswunsch passt, nämlich so viele Kinder wie möglich in der Zukunft wirklich zu erblühen, zu bringen, sodass dann die Erwachsenen daraus entstehen, die ihr volles Potenzial, das menschliche Potenzial, richtig geil ausleben können. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Du kennst meine Nummer für den Dynamic Stillness Newsletter. Wenn du Interesse hast, schick mir einfach eine SMS jetzt an die 0049 177 1789 317, Stichwort gesund, kleingeschrieben. Be still and know, dein Stefan Ried. Willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich lange gefreut habe, weil, das haben wir gerade im Vorgespräch besprochen, ich das Gefühl habe, dass wir auf einer ähnlichen Mission unterwegs sind, nämlich irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen, Eltern aufzuklären und eben für Kinder einen Beitrag zu leisten. Nämlich die mehrfache Autorin und wirklich Expertin für Familien, die Nora Imlau. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, wir haben ja wie gesagt vorher schon gesprochen, darüber, dass ja unsere Wege sich bisher nie persönlich gekreuzt haben, aber ich deine Bücher immer wieder meinen Patienten und Eltern empfehle. Hast du denn schon mal irgendwann für dich wirklich herausgefunden, gibt es eine feste Mission? Du bist ja eben im Grundberuf, du hast das alles gelernt, von der Pike auf, Journalistin, ja, machst das professionell, aber es gibt ja sicherlich auch einen persönlichen, einen menschlichen Trigger, der gesagt hat, so, das ist dein Thema und dafür gehst du los.
Es ist tatsächlich so, dass ich einfach groß geworden bin als Kind von zwei Reformpädagogen. Das heißt, ich habe schon so diese Botschaft zu sagen, Kinder sind von Anfang an vollwertige Menschen, die es verdient haben, mit sehr viel Liebe und sehr viel Vertrauen begleitet zu werden. Das habe ich sozusagen selbst mit der Muttermilch eingesogen. Und das war für mich ganz normal und selbstverständlich. Und ich dachte, das wäre überall auf der Welt so. Und dann hatte ich einen gewissen Realitätsschock. Okay. Als ich dann älter wurde, selber dann auch in der Schule und im Studium Menschen begegnet bin, die das überhaupt nicht so gesehen haben und wirklich auch festgestellt haben, wie viele Eltern mit ihren Kindern umgehen. Also schon bevor ich selber Kinder hatte, habe ich gebabysittet in Familien und war dann teilweise in Familien, wo dann die Eltern zu mir zum Beispiel sagten, ne, wenn unser Kind ins Bett gebracht worden ist und es weint, dann darfst du nicht hingehen, sondern musst du vor der Tür stehen und dann 3 Minuten warten und dann gehst du rein und sagst, alles ist gut, darfst aber keinen Blickkontakt aufnehmen und musst dann wieder rausgehen. Und ich dachte so, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja furchtbar. Also ich war völlig geschockt, dass Menschen sowas tun und sowas für richtig halten können. Und gleichzeitig war ich auch so ein bisschen unsicher, weil das waren ja Eltern und ich hatte ja noch keine Kinder. Und als Babysitterin soll man ja das machen, was die Eltern sagen. Und dann sagten mir diese Eltern auch so, so muss man das machen, so musst du das später auch machen, wenn du Kinder hast. Habe ich meine Eltern angerufen, gesagt, habt ihr das gemacht? Nein, sagten sie. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also ich war dann eben Studentin und habe dann angefangen zu lesen, stimmt das wirklich? Und habe festgestellt, okay, es gibt tatsächlich Fachbücher und Experten, die genau dazu raten. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Stimmen. Und mein Gefühl war aber, den anderen Stimmen wird in unserer Gesellschaft, das ist 15 Jahre her, ja, wenig Gehör geschenkt. Es scheint tatsächlich die Leitmeinung zu sein, dass man Kinder unterdrücken muss und in Form pressen muss und dass man nicht zu weich sein darf. Und dann habe ich gedacht, ich empfinde das als meine Mission, diesen anderen Stimmen mehr Gehör zu verschaffen.
Ja, und das machst du ja wunderbar. Du hast ja mittlerweile 6 Bücher, du veröffentlicht hast 8. Also jetzt gerade haben wir gerade gesprochen, heute ist das...
Das Schwangerschaftsbuch.
Rausgekommen, also du machst das ja wirklich mit Passion. Und Das würde eben tatsächlich interessieren, weil mir das tatsächlich in der täglichen Praxis immer noch so geht, wie es dir damit geht. Du gehst auf Vorträge, du bist Speakerin, du bist auch in den sozialen Medien unterwegs. Es werden wahrscheinlich ja nicht alle Menschen, da wirst du nicht überall die offenen Türen einrennen. Wie ist das jetzt 15 Jahre, du hast das gerade beschrieben, wie ist es jetzt heute, Stand der Dinge für dich empfunden 15 Jahre später?
Ja, also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich überwiegend positive Reaktionen auf meine Arbeit bekomme. Also wenn ich Vorträge halte irgendwo, ist es oft wirklich für mich sehr berührend, mit wie viel Warmherzigkeit und Dankbarkeit und Wertschätzung ich dort empfangen werde. Zu diesen Vorträgen kommen vor allem Leute, die dann auch schon mich kennen und meine Arbeit kennen und dann Fragen haben dazu. Also es ist sehr selten, dass da Menschen im Publikum sitzen, die dann sagen, hier, das ist doch alles falsch. Aber selbstverständlich ist mir in den ganzen Jahren meiner Berufstätigkeit auch immer wieder Kritik begegnet. Es gab immer wieder Menschen, die sich gerieben haben an meinen Inhalten. Und interessanterweise wurde ich viele Jahre sozusagen von beiden Seiten des Spektrums angegriffen. Also sozusagen für die eher konservative Schule war ich viel zu progressiv und ich hieß, was sind diese ganzen bindungsorientierten Ideen? Aber für die Graswurzelbewegung der bindungsorientierten Eltern war ich oft zu wenig radikal, zu moderat. Da hieß es dann auch teilweise, wie kann denn jemand, der für die Inhalte steht, für die du stehst, zum Beispiel für so eine große Mainstream-Zeitung, wie die Eltern schreiben, in der auch ganz andere Erziehungstipps gegeben werden, ja. Und da gab es dann auch so nochmal diese Kämpfe im Sinne von, kann man denn überhaupt als bindungsorientierte Autorin zu einem Mainstream-Verlag gehen, für Mainstream-Blätter in die Mainstream-Medien gehen und nicht einfach in dieser kuscheligen, bindungsorientierten Nische bleiben? Und ich hatte aber immer das Gefühl, es ist zwar kuschelig, ne, wenn man sich gegenseitig als kleiner Kreis auf die Schulter klopft und sagt, wir machen es doch toll, aber es ändert nichts. Es ändert nichts für die breite Masse. Und wenn ich wirklich Eltern erreichen will, dann kann ich das nur tun, wenn ich mich dahin begebe, wo diese Eltern sind. Und ich kann das auch nur dann tun, wenn ich da nicht mit erhobenem Zeigefinger reingehe und sage, alles, was ihr sagt und alles, was ihr macht, ist falsch. Sondern wenn ich sehe, dass diese Eltern ja auch das Beste für ihre Kinder wollen und ihre Kinder lieben und da ansetzen, an dieser Gemeinsamkeit. Also wenn ich in die Elternredaktion gehe, wo viele Menschen auch andere Inhalte vertreten als ich, ist da trotzdem eine ganz große Wertschätzung und zwar gegenseitig. Ja, ich gehe da rein und sage nicht, was ihr macht, ist falsch, sondern ich sage, ich habe hier eine andere Perspektive, dürfte ich die bitte auch einmal zu Gehör bringen. Und dann erfahre ich umgekehrt auch sehr viel Wertschätzung, weil es von Anfang an der Kern meiner Arbeit war, zu sagen, ich kann nicht für Wertschätzung eintreten gegenüber Kindern, wenn ich gleichzeitig andere Menschen permanent abwerte in ihrem Elternsein. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich zwar manchmal auch angegriffen worden bin, wie gesagt, als zu moderat, aber dass ich grundsätzlich eigentlich von allen Seiten dann, glaube ich, auch als dialogbereit wahrgenommen worden bin.
Super spannend, das ist genau bei mir gerade, du bist ja schon durch, aber bei mir ist genau das der Fall im Moment. Das ist, ne, das habe ich auch erfahren, dass es natürlich genügend Leute gibt im Bereich meiner Osteopathie, die sagen derzeit, wie kannst du denn sozusagen so viel Geheimnisse rausplaudern und wie kannst du nur so eben auch in die Breite gehen, in die Masse gehen. Es gibt auch Sachen, die gehören gehütet und die gehören nur von Mentor zu Schüler weitergegeben. Also es stört anscheinend, es beruhigt mich jetzt ein bisschen, es scheint dazu zu gehören, wenn man sichtbarer wird, so wie du das schon längere Zeit bist, dass man auch von verschiedenen Lagern auch mal Gegenwind bekommt.
Ja.
Jetzt hast du ja, eigentlich, wenn ich deine Bücher anschaue, ist es ein kompletter Ritt durch all die Themen, die
mich auch täglich begleiten im Umgang mit Eltern. Ne? Angefangen von der Schwangerschaft, von der Geburt, über die Themen zufriedene Babys und Schlaf. Darüber würde ich gerne heute noch ein bisschen mit dir, mit dir sprechen. Ich würde gerne da einsteigen, wo wir gerade so ein bisschen angefangen haben, nämlich wie kommst du, und das ist, finde ich, in heutigen Zeiten extrem wichtig, wie kommst du zu deinen, sozusagen, deinen Thesen, zu deinen Themen, zu deinen Dingen? Ne? Es gibt zwei Themen, glaube ich, Ernährung und Kinder und Kindererziehung. So, dazu gibt's, das sind die zwei Themen, zu denen gibt's so konträr auseinanderstehende Theorien. Du bist ja eben ganz geschult, du weißt, wie man recherchiert. Wie kommst du zu deinen Themen? Machst du dir lange Zeit vorher Recherche? Hast du, ja, erzähl mal ein bisschen.
Also meistens kommen die Themen zu mir, muss ich ehrlicherweise sagen. Teilweise begegnen mir Themen im Alltag mit meinen eigenen Kindern, dass ich als Mutter vor einer bestimmten Herausforderung stehe. Und dann lese ich so, was es dazu so für Tipps gibt. Und viele von denen fühlen sich für mich erstmal intuitiv falsch an, dass ich denke, das ist doch nicht, wie ich mit meinem Kind umgehen will. Das scheint mir nicht beziehungsförderlich zu sein. Mhm. Und dann mache ich mich auf die Suche nach anderen Wegen. Und wenn es sie nicht gibt, dann finde ich sie selber. Mhm. Also da ist dann auch mein eigenes Muttersein oft erstmal der Ausgangspunkt. Selbstverständlich gibt es aber auch Situationen, jetzt fällt hier ein Krankenwagen vorbei, gibt es auch Situationen, sich mal verbrechen kurz.
Nein, alles gut. Das gehört dazu.
Gleichzeitig gibt es auch Situationen, wo Fragen an mich herangetragen, wo Fragen an mich herangetreten werden, zum Beispiel von Leserinnen und Lesern, dass Menschen also ein Buch von mir gelesen haben und dann Rückfragen stellen und darüber komme ich dann auf die Idee, oh, da müsste ich nochmal was Eigenes dazu schreiben. Also ich schätze auch sehr diesen lebendigen Dialog, dass ich so viel in den sozialen Netzwerken aktiv bin, hat nicht so sehr mit Marketing zu tun, als mit Austausch. Ich suche wirklich diesen direkten Austausch, diesen Input aus meiner Community. Das ist für mich unschätzbar wertvoll. Und gleichzeitig ist es auch einfach so, ich kann es nicht anders sagen, ich gehe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und die Themen lauern überall. Jeden Tag, wenn ich auf dem Spielplatz bin, denke ich, oh, darüber müsste ich auch mal was schreiben, warum Erpressen blöd ist oder so. Also da muss man nur gucken, was im Alltag passiert. Aber auch, also auch Positivbeispiele, dass ich immer mal wieder auch in meinem privaten Umfeld Situationen erlebe, wo ich denke, oh, das haben Eltern sehr schön gelöst mit ihrem Kind. Und dann schreibe ich mir das auf in meinem Notizbuch. Und wenn ich dann mal wieder so für mich nachdenke, was könnte ich als nächstes angehen, schaue ich mir manchmal auch diese Themen an und denke dann, was könnte ich daraus machen? Also zum Beispiel bei meinem letzten Buch So viel Freude, so viel Wut, wo es ja um Emotionsregulation geht, da sind viele Fallgeschichten drin von Eltern, in denen auch wirklich positive Beispiele drinstehen, wie Eltern es geschafft haben, mit den starken Gefühlen ihrer Kinder liebevoll umzugehen, verständnisvoll umzugehen. Und diese Beispiele, die sind mir aufgefallen, lange bevor ich an dem Buch geschrieben habe. Und ich habe mir die notiert als, das ist eine schöne Situation. Und später kam aus diesen Fallbeispielen die Idee zu sagen, wenn man das noch mit dem theoretischen Background unterfüttern könnte, wäre das, glaube ich, ein wertvolles Buch.
Wow. Weil im Prinzip jetzt, unser Gespräch bringt mich auch zu einem Punkt, sozusagen meiner Biografie, der eigentliche Weg, der mal vorgesehen war für mich, der war nämlich eigentlich Journalismus. Ich habe für die Schülerzeitungen geschrieben, für richtige Zeitungen, habe dann meinen ersten Studiengang eigentlich in Richtung Kommunikationswissenschaften hier in München angefangen und dann festgestellt, das ist es nicht. Aber von daher weiß ich auf der einen Seite so meine Gefühlchen zu wissen, wie du vielleicht gelernt hast, Journalismus zu machen von der Pike auf. Ja. Aber ich weiß auch, dass der heutzutage ja ganz anders funktioniert teilweise. So, dass vielleicht vorgefertigte Texte an einen herangetragen werden oder so. Deshalb interessiert mich natürlich brennend eben, wie du gerade beschreibst, wie kommst du dazu? Eben eigentlich den Fallbeispiele aufschreiben, dann wahrscheinlich dazu recherchieren.
Ja, na klar. Also ich recherchiere natürlich sehr intensiv. Da bin ich sehr dankbar, dass ich über die Jahre mir ein großes Netzwerk aufgebaut habe an Experten, die ich anrufen kann. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Und das ist natürlich großartig, dass ich mittlerweile mit vielen Menschen schon öfter Interviews geführt habe. Da weiß die Vorzimmerdame auch, dass sie durchgestellt werden soll, wenn ich anrufe. Und das hilft natürlich ungemein, dass ich dann, wenn ich forsche, zu einem Thema einen Persönlichkeitsforscher, der absolute Leading Thinker auf seinem Feld so ist, dann ich tatsächlich einfach anrufen kann und sagen kann, erklären Sie mir das doch bitte nochmal, und dann versuche ich die Erklärungen so dann weiterzugeben, weiter zu verarbeiten, dass sie für alle Menschen verständlich sind. Und so komme ich dann teilweise auch an Forschungsergebnisse, die zum Beispiel noch gar nicht in der Studie veröffentlicht sind oder so, weil ich die dann direkt bekomme. Das ist natürlich ein Privileg, das ist über die Jahre gewachsen. Mhm. Das hatte ich am Anfang auch nicht. Aber was ich schon sagen kann, ist, ich war nie eine Journalistin, die vorgefertigte Texte veröffentlicht hat, und ich habe das auch immer abgelehnt. Und was ich immer gemacht habe, war, mich auf meine Interviews sehr intensiv vorzubereiten. Mhm. Und das ist auch was dann die Interviewten, glaube ich, zu schätzen wussten. Also ich erinnere mich, dass ich ein Interview mit einem Schlafforscher geführt habe. Mhm. Da war ich erst, also war ich noch ganz am Anfang meiner journalistischen Tätigkeiten, ja, und hatte selber ein kleines Baby. Und dann habe ich praktisch mit diesem Schlafforscher ein Interview geführt, während ich meine Tochter gestillt habe. Und das hat man gehört, sie hat sehr hörbar geschluckt. Und dann habe ich auch immer wieder im Interview darauf verwiesen und habe gesagt, Sie müssen mir das schon ganz genau erklären. Ich wende das heute Abend an mit meinem Kind. Das ist hier keine graue Theorie. Sie hören das ja, ich stille gerade. Ist das eigentlich okay, wenn wir zum Stillen einschlafen? So. Und dann war da praktisch gleich so eine persönliche Verbindung. Und dieser Schlafforscher, der fand das dann aber auch spannend, dass ich nicht einfach nur seine Thesen, sage ich mal, aufgeschrieben habe, sondern teilweise auch in Frage gestellt habe und sagte, bei meinem Baby ist das aber nicht so, das müssen Sie mir nochmal erklären. Und dadurch sind dann auch so Beziehungen gewachsen, ne? Das war dann natürlich schön.
Cool. Ja, ich würde gerne beim Thema Schlaf auch durchaus gerne noch reinhaken, weil das ist natürlich eins der Dinge, wo viele, viele Menschen zu Kinderosteopathen kommen, wo ich häufig den Eindruck habe, Schlaf ist nur in einer bunten Blumenstrauß mit verschiedenen Dingen, die Eltern haben, ein großes Thema. Du hast ja eben das eine Buch, ne, das so ein bisschen auch eine Alternative zum klassischen Schlafforschung mit dem Herbert Renz-Polster rausgebracht.
Schlafgut Baby heißt
es. Schlafgut Baby, genau. Wenn du dann die Quintessenz daraus sozusagen, wenn Eltern ganz akut zu dir kommen würden, also das ist ja bei uns immer ganz hochbrisant in der Kinderosteopathie, die wollen am liebsten, dass es morgen oder gestern sich verändert. Und wie würdest du mit solchen Eltern umgehen?
Ja, also das Erste, was ich wirklich wichtig finde, ist, den Leidensdruck der Eltern zu sehen und anzuerkennen. Viele Eltern, wenn sie sich beschweren, sage ich mal, über den schlechten Schlaf ihrer Kinder, haben das Gefühl, sie bekommen nur zwei mögliche Reaktionen. Die eine ist, dann lass es halt schreien. Und die andere ist, dann musst du einfach die Zähne zusammenbeißen und durchhalten, da kann man nichts machen. Hm. Und beides halte ich für verkehrt. Ich halte es für verkehrt, diesen Stress einfach dem Kind aufzuhalsen und zu sagen, ich lasse dich jetzt schreien, weil ich nicht gut schlafe. Ja, das finde ich auch moralisch einfach verkehrt. Aber Eltern zu sagen, ihr habt zwar das Gefühl, euch geht's schlecht, aber dann müsst ihr jetzt einfach durch auf unbestimmte Zeit, das finde ich auch unmoralisch. Denn es ist ja im Prinzip ein sehr gesunder Impuls. Wenn Eltern sagen, uns geht es nicht gut, wir würden gern was ändern. Und was man dann braucht, sind, glaube ich, Tipps, was können wir denn ändern? Und zwar ohne unsere Babys schreien zu lassen. Und da gibt es ganz viel. Und oft stehen uns vor allem unsere eigenen Glaubenssätze im Weg. Ja, Eltern stehen vor einem und sagen, ich würde alles dafür tun, um mal wieder eine Nacht zu schlafen. Ja. Und dann sagt man, wie wäre es dann, sie nehmen mal ihr Baby mit zu sich ins Bett? Und dann sage ich, das geht doch nicht. Also ne, ich würde alles tun, aber das dann doch nicht. Und dann so wirklich in den wertschätzenden Dialog zu gehen, so, wovor haben sie denn Angst? Ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Ja, und dann auch mit Fakten das zu unterfüttern. Ich fand das so hilfreich, als wir Schlafgut Baby geschrieben haben. Herbert Renz-Polster ist ja Kinderarzt und Wissenschaftler, hat wirklich sämtliche Studien zum Thema plötzlicher Kindstod, dieses große Schreckgespenst auseinandergenommen und ganz klar nachgewiesen, dass unter Einhaltung der Co-Sleeping-Empfehlungen, wie wir sie aussprechen, es nicht gefährlich ist, ein Baby, und zwar von Geburt an, im Elternbett mitschlafen zu lassen. Und natürlich löst das Familienbett nicht alle Probleme. Es gibt auch viele Eltern, die haben ein Kind mit im Bett und werden trotzdem ständig wach. Trotzdem kann man sagen, dieses ganz Belastende, immer wieder nachts aufstehen und rumlaufen müssen, das hört auf einen Schlag auf, wenn wir einfach mehr Nähe herstellen. Mhm. Und in unserem Buch haben wir zum Beispiel so einen Notfallplan für erschöpfte Eltern drin, wo wir sagen, machen Sie sich doch mal mit Ihrem Baby einen Tag im Bett. Ja, bleiben Sie einfach im Bett und kuscheln, und dann kann das Baby wach sein oder schlafen, das ist eigentlich relativ egal. Sie bleiben einfach liegen. Und es ist unglaublich, wie viel Gegenwehr da kommt. Aber Babys müssen doch jeden Tag an die frische Luft. Babys müssen doch raus. Babys müssen doch alles Mögliche. Das ist doch langweilig für so ein Baby. Und dann sagen wir, das mag ja sein, dass das vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber besser als schreien lassen. Ja, sie waren gerade noch kurz davor, dass sie ihr Baby schreien lassen wollten. Da ist es doch für das Baby allenfalls besser, mit ihnen einen Tag gechillt im Bett zu verbringen und sie können sich mal wieder ausruhen. Ja, und das sind so naheliegende Lösungen, nicht für jeden Tag, aber erstmal um akut aus so einer absoluten Überlastung rauszukommen. Und oft habe ich das Gefühl, ist unser Job da mehr, den Horizont zu erweitern und so ein bisschen Glaubenssätze über Bord zu werfen und zu sagen, macht doch einfach, was euch gut tut, als jetzt irgendeinen Plan an den Mann zu bringen, was man jetzt mit dem Baby machen kann. Das Baby muss sich eigentlich gar nicht verändern. Das sind die Eltern, die sich irgendwie auf diese Situation vielleicht nochmal anders einstellen können, dass es ihnen besser geht.
Finde ich einen absolut super wichtigen Punkt, als eines der Haupt, wenn wir irgendwas aus diesem Podcast als Learning rausnehmen wollen, dass wirklich das Kind sich nicht verändern will oder das Baby sich nicht verändern muss, das finde ich absolut wichtig. Versuche ich auch den Eltern mitzugeben, aber ich kann dir nur zustimmen, es ist echt so, genau wie du es beschreibst, die Eltern haben bei uns natürlich noch mehr das Gefühl, wir sind Wunderheiler und wir können das Kind sofort zur Ruhe bringen, was auch manchmal der Fall ist, dass man helfen kann, wenn ein Kind wirklich eine Regulationsstörung mitbringt.
Oder eine Blockade, ne?
So, dann ist es auch so, dass es wirklich Momente gibt. Aber meine Erfahrung ist genau das, was du beschreibst, dass diese Erwartungshaltung und auch die Glaubenssätze der Eltern natürlich den Rahmen bilden, in dem dann auch unsere Behandlung der Kinderosteopathie auch wirken kann. Ne? Ja. Also es gibt natürlich etwas, was wir fürs Kind tun können. Mhm. Manchmal behandle ich auch die Eltern mit oder die Mama mit, ne, was auch hilfreich ist. Aber trotzdem bleibt natürlich der Rahmen zu Hause, ja. Und das finde ich absolut, absolut wichtig. Ein zweites tolles Thema hast du ja auch eben in einem Buch zusammengefasst, das Thema kompetentes, mein kompetentes Baby. Das eigentlich Kinder ja auch schon signalisieren durch die verschiedenen Körpersignale, Äußerungen, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben. Bist du da auch manchmal noch wie vom Mond angeschaut, wenn du eigentlich Eltern erzählst, dass das auch schon ganz klar das signalisiert?
Ja, also gibt es viel Gegenwehr tatsächlich. Bevor mein kompetentes Baby überhaupt erschienen ist, gab es schon eine bissige Kolumne in irgendeiner Zeitschrift, jetzt müsste also schon die Babys kompetent sein in unserer Kompetenzgesellschaft. Also wurde so ganz negativ gleich betrachtet. Da gibt es eine unglaubliche Abwehrhaltung. Dabei sage ich in meinem Buch selbstverständlich nicht, dass Babys auf die Welt kommen und schon alles können. Das wäre auch überhaupt nicht sinnvoll für ein Baby. Ja, Babys brauchen ja auch diese Begleitung über viele, viele Jahre. Aber es ist einfach so unglaublich hilfreich, wenn wir verstehen, dass unsere Babys schon ganz viel mitbringen, um uns im Alltag helfen zu können. Sie können das noch nicht allein, aber sie können uns unter die Arme greifen. Und das kann wirklich so ineinander greifen, das, was die Babys mitbringen und das, was wir ihnen geben können. Und wir können uns von den Babys leiten lassen im Umgang mit ihnen. Und das ist wirklich das, was bei vielen erstmal auf Gegenwehr stößt, aber dann auch für Eltern richtige Aha-Momente bereitet. Also ich erhalte zu diesem Buch so berührende Leserbriefe von Eltern, die wirklich sagen, das müsste Pflichtlektüre sein für jede Schwangere, wenn ich mich zurückerinnere an die erste Babyzeit, bevor ich dieses Buch gelesen hatte und die zweite, da liegen Welten dazwischen, weil ich auf einmal das Gefühl habe, als hätte ich ein Lexikon und verstehe jetzt, was, ne? Ich, Baby, ich, ja, wir können einfach miteinander kommunizieren. Und da geht es mir gar nicht so sehr um das. Es wird ja heute oft mal so gesagt, das wird auch heute manchmal so gemacht, so diese Babyzeichen lernen, dass man so eine Zeichensprache, das kann eine coole Ergänzung sein, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es wirklich erstmal darum zu sagen, jedes Baby kann sich ausdrücken. Es kann uns zeigen, wann es müde ist, was es braucht, wenn es müde ist, wann es hungrig ist, wann es auch reif ist, was anderes zu sich zu nehmen als Muttermilch zum Beispiel. Es kann uns zeigen, wenn seine Blase voll ist, wenn sein Darm voll ist und wir können darauf reagieren. Und wir haben immer noch auch Wahlmöglichkeiten, wie wir darauf reagieren. Ja. Und je älter unser Kind wird, können wir natürlich auch manchmal abverlangen, zu sagen, ich sehe, was du jetzt brauchst, aber ich kann es dir jetzt in diesem Moment nicht geben, du musst einen kleinen Moment warten. Aber meine Erfahrung ist auch im Alltag mit meinen eigenen Kindern, dass es einen riesen Unterschied macht für ein Kind, ob es sich unverstanden fühlt, das sorgt für Frust und Verzweiflung, oder ob es sich verstanden fühlt, aber einen Moment warten muss. Das ist erstaunlich, wie schon kleine Kinder dieses validiert werden. Ja, ich werde gehört und gesehen, auch wenn mein Bedürfnis nicht sofort erfüllt werden kann. Was das für eine Befriedigung trotzdem schon auslöst bei kleinen Kindern. Riesenunterschied.
Absolut, ja, das ist wirklich so. Und das, klar, das ist eines der Themen, glaube ich, mit dem man ganz viel auch in Familien verändern könnte, wenn das noch mehr in die Breite getragen wird, ja. manche Dinge auch nicht zurückzuhalten und einfach auch auszusprechen. Sowohl eben Dinge wie Bedürfnisse, die man nicht befriedigen kann in dem Moment, aber auch meine Erfahrung, wirklich auch zum Beispiel, weil du ja auch über Schwangerschaft jetzt veröffentlicht hast, oder Geburt, wenn Frauen auch zum Beispiel nach der Geburt sich auch nicht hundertprozentig fit fühlen, wenn sie auch emotional down sind, wenn es in der Partnerschaft gerade nicht gut läuft, man muss mit dem Kind ja nicht und dem Baby nicht alles sprechen. Aber all die Dinge, das erlebe ich zumindest täglich, die wir uns nicht eingestehen, auch zu fühlen, die schreien dann die Kinder raus. Oder manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wenn ein Kind bei mir zum Beispiel in der Behandlung zur Ruhe kommt, ich gebe das der Mama zurück und es fängt sofort wieder an zu schreien, dann schreit manchmal das Kind die Spannungen oder die Anspannung der Mutter heraus.
Ja, das ist halt einfach, am Anfang ist es ja eine fast symbiotische Beziehung und das kann natürlich wunderbar sein, wenn daraus so eine Art Engelskreis entsteht, ne? Die Mutter ist entspannt, gibt die Entspannung an das Baby spiegelt der Mutter, du bist eine tolle Mama und so weiter, das ist großartig, aber oft entwickelt sich es eben in eine andere Richtung und ich beobachte das auch, dass wir in unserer Gesellschaft auch so einen Hang dazu haben, Gefühle zu unterdrücken, gerade die dunklen oder schweren Gefühle. Und gerade nach einer Geburt, muss man sagen, gibt es ja auch viele Tabus. Ne? Junge Mütter haben glücklich zu sein und dankbar. Und diese komplexen Gefühle nach einer Geburt, dass ja viele Frauen nach der Geburt gleichzeitig natürlich glücklich sind, aber auch zum Beispiel enttäuscht von der Geburtserfahrung und verletzt und auch noch teilweise traumatisiert von Dingen, die sie da erlebt haben. Da haben wir in unserer Gesellschaft oft gar keinen Raum für, auch für diese Gleichzeitigkeit, dass ein Mensch beides sein kann, dankbar und enttäuscht, ja, glücklich und verletzt. Sondern es wird immer gesagt, Hauptsache das Kind ist gesund. Und dann wird erwartet, dass die Mutter sich entsprechend verhält. Und Mütter versuchen oft, dieser sozialen Erwartung zu genügen, unterdrücken dann ganz viel. Und die Babys spüren das aber mit ihren unendlich feinen Antennen und schreien anstelle der Mütter den Schmerz dann raus. Das ist was ganz häufig passiert. Und was wirklich auch besser werden kann dadurch, dass die Mütter oder Väter, ne, sich ihren eigenen inneren Schmerz eingestehen und das den Babys erzählen. Und ich glaube auch, da geht es nicht darum, dass das Baby jetzt jedes Wort versteht, sondern es geht um die Stimmung, die rüberkommt und um dieses Gefühl, ich nehme diese Last von deinen Schultern, denn es ist mein Schmerz und nicht deine.
Ja. Jetzt würde ich gerne noch einen Schlenker machen auf das Thema, das mich auch sehr berührt hat beim Lesen, nämlich dieses Thema so viel Freude, so viel Wut, weil ich habe genau so eine Tochter zu Hause, die in einer Sekunde von da oben nach da unten sein kann. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich mich so ein bisschen an mich zurückerinnere, war ich vielleicht als Kind irgendwann auch mal so, aber habe das wahrscheinlich eben in irgendeiner Form abtrainiert bekommen oder es war nicht gern gesehen. Also so aus meiner Familie meiner Frau kann es nicht kommen. Aber wenn dann muss ich das schon mir an den Hut. Mich bringt das, mich hat das tatsächlich, genau wie du es beschreibst, wirklich manchmal an Grenzen gebracht. Ne? So wirklich an die eigenen Grenzen. Gott sei Dank dann aber auch zum Nachdenken darüber, was macht das eigentlich mit dir? Also was hat es mit dir gemacht?
Also ich nenne diese Kinder ja gefühlsstarke Kinder, du wolltest auch eine Frage stellen, oder?
Ich
nenne diese Kinder ja gefühlsstarke Kinder, weil ich einfach ein Wort gesucht habe, mit dem ich ausdrücken kann, dass diese Kinder ganz starke Gefühle haben, aber dass diese Gefühle auch eine Stärke sind und nicht die Schwäche, als das, die wir sie in unserer Gesellschaft auch wahrnehmen. Es ist absolut klar, ein solches Kind ins Leben zu begleiten, ist unfassbar anstrengend. Es fordert uns unglaublich viel ab. Es ist auch manchmal körperlich anstrengend, dieses überschießende Temperament sozusagen immer wieder abzufangen und zu begrenzen. Es ist aber vor allem emotional anstrengend, weil diese ungefiltert rausbrechenden Gefühle ohne Pause in uns auch so viel triggern. Ne? Ja. So viele unterdrückte Gefühle, gerade die schwierigen Gefühle, die wir oft gelernt haben, selber nicht zu zeigen, weil es nicht sicher war. Ja. Ja? Und auf einmal kommt unser Kind und reißt diesen Deckel ab von der Box, wo wir 30 Jahre dunkle Gefühle reingestopft haben. Ja, das ist natürlich sehr, sehr fulminant, was da dann passiert. Ja. Ich habe dieses Buch geschrieben, das ist Ende Mai erschienen und das hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Wir haben da zigtausend Exemplare schon unter die Leute gebracht und das habe ich in der Form noch nie erlebt bei einem Buch. Mhm. Und ich glaube, das hat einfach diesen Nerv getroffen in unserer Gesellschaft, dass wir so einen ungesunden Umgang mit unseren Gefühlen haben und deswegen oft so überfordert sind mit diesen gefühlsstarken Kindern, die das sozusagen, diesen Spielregeln unserer Gesellschaft, große Gefühle hat man vielleicht, aber man zeigt sie nicht. Ja, nicht mitspielen. Du sagst, ich zeig alles. Und zwar von einer Sekunde zur anderen die ganze Bandbreite. ich will absolut nicht schönreden, wie stressig das sein kann. Ich habe ja selber 3 Kinder, darunter 1 gefühlsstark, und dieses gefühlsstarke Kind hat auch mich als bindungsorientierte Mutter und Autorin immer wieder an meine Grenzen gebracht. Okay. Aber ich glaube, dass, wie du selber schon gesagt hast, der Schlüssel zum Umgang mit diesen Kindern darin liegt, zu erkennen, wenn diese Kinder uns so wütend machen und so verzweifelt und so hilflos, dann sind das eigentlich nicht die Kinder, die das machen, sondern es sind die Gefühle in uns, die sie wieder rausholen, die es uns schwer machen. Und der Weg, da gut mit umzugehen, ist wieder nicht an den Kindern so sehr rumzuschrauben. Natürlich brauchen die Begleitung. Natürlich müssen die auch verstehen, wo eine Grenze ist. Das ist unser Job, ihnen das zu zeigen, bis hierher und nicht weiter. Aber wenn wir da so wütend werden, dann ist unser Kind daran nicht schuld, sondern es ist eine Lernaufgabe für uns Eltern, zu gucken, wo kommt diese Wut her? Wie alt ist die? Und was hätten wir damals gebraucht, als wir die hatten, um sie loszuwerden? Und wenn wir uns das dann selber geben können, heute, dann können wir, bin ich überzeugt, an einen Ort kommen, wo wir dann auch wieder diese Erwachsenen sein können, die unsere Kinder jetzt brauchen, die nämlich nicht mitgerissen werden von ihrer eigenen Wut, sondern die den Kindern vorleben können, wie man ruhig bleibt, auch in der Stresssituation. Aber dafür müssen wir uns unseren eigenen Dämonen stellen.
Ja. Das ist etwas, was ich eben tagtäglich erlebe, auch bei größeren Kindern, wenn die zu uns in die Praxis kommen, wo gerade eben, ich denke, jetzt in dem Fall Vater, Tochter ist okay, aber manchmal ist es natürlich eher die umgekehrte Konstellation, gerade Mütter mit ihren Söhnen, die natürlich nochmal, und das ist einfach so, auch wenn wir genderneutral sein wollen, aber Jungs haben einfach ein höheres Power- und Aggressionspotenzial und drücken ihre Wut anders aus. Da merke ich einfach tagtäglich, wie dass es manchmal auch gut ist, dann vielleicht die Mamas ein bisschen abzuholen zu können und zu sagen, das ist ein Stückchen weit das, was du gerade beschreibst, auch diese negativen Gefühle, auch gerade die Wut oder die Aggression, wenn sie richtig kanalisiert ist, kann ja später vielleicht auch etwas sein, was nützlich ist. Ohne das eigentlich gar nicht.
Wut kann ja ein unglaublich produktives Gefühl sein. Es kann ja wirklich den Willen anstoßen, die Welt zu verändern. Genau. Ja? In gewisser Weise, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, ich war wütend, als ich als Babysitterin Babys schreien lassen sollte. Und diese Wut hat dazu geführt, dass ich angefangen habe zu recherchieren und meine Berufung gefunden habe. Wut ist was Großartiges. Ja? Aber gleichzeitig sind wir oft, vor allem wir Frauen, kann ich jetzt auch noch mal so sagen, oft sehr getriggert von Wut, insbesondere von männlicher Wut. Weil viele von uns als Kinder eben erfahren haben, wütende Väter, wütende große Brüder, wütende ältere Verwandte sind nicht witzig für ein kleines Mädchen. Ja, da kommt es oft zu verbalen Übergriffigkeiten, manchmal auch zu körperlichen, einfach groben Verhaltensweisen. Und dann gibt es immer wieder Mütter, die fühlen sich, als würde ihr 2-jähriger Sohn sie angreifen. Also sie erleben dann wirklich einen männlichen Aggressor sozusagen in ihrer Familie, obwohl das eigentlich nur ein wütendes Kleinkind ist. Und das auseinander zu klamüsern und zu sagen, das eine ist mein Kind und seine gesunde und wunderbare Wut und das andere sind meine Ängste aufgrund von Verhaltensweisen von Erwachsenen oder von anderen Menschen, die nicht okay waren. Und ich muss das eine vom anderen trennen und mich gut um mich kümmern und dann kann ich mich gut um mein Kind kümmern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, absolut. Ja, wenn du heute hier in diesem Podcast, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber wir wollen unsere Zuhörer gar nicht so überfrachten mit ganz vielen. Wenn sie noch Fragen haben, dann wenden sie sich einfach direkt an dich, werden wir in den Shownotes dich verlinken, wie und wo du anzutreffen und zu Vorträgen bist. Aber wenn du dir, und ich merke, dass du brennst immer noch da, für etwas, wenn du dir heute was ausmalen dürftest, wie wir wirklich in, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren in Deutschland mit Kindern umgehen. Was wäre denn so dein größeres Bild, was du derzeit malen würdest gerne?
Ich glaube, meine Vision wäre, dass wir an einen Punkt kommen, wo für alle Menschen klar ist, wie ich mich nicht einem erwachsenen Geliebten gegenüber verhalten würde, so darf ich mich auch nicht einem Kind, das mein Geliebtes gegenüber ist, verhalten. Ne? Es gab jetzt gerade vorgestern wieder irgendeinen Fernsehsender, der auf Facebook eine Abstimmung gemacht hat im Sinne von, wie finden Sie das eigentlich, Kinder zu schlagen? Ja, nein, vielleicht. Stimmen Sie doch mal ab. Und die fanden da gar nichts dabei. Das war einfach so eine Diskussionsfrage. Wo ich so denke, was für ein Aufschrei würde durch die Welt gehen, wenn man sagen würde, wie finden Sie es eigentlich, Frauen zu schlagen? Schlagen Sie doch einfach mal so frei von der Leber weg. Da würden wir sagen, das geht nicht. Das ist Menschenrechtsverletzung. Aber bei Kindern denkt man immer so, naja, ist doch mal ein interessantes Thema. Man darf doch Menschen jetzt nicht verurteilen, die das so fühlen, dass das okay ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da wirklich gesamtgesellschaftlich wir an einen Ort kommen, wo wir sagen, nur weil Kinder klein sind, sind sie nicht weniger Mensch. Ne? Okay. Und alles, was für ein gesundes Miteinander gilt zwischen Erwachsenen, muss auch dafür gelten, wie wir mit Kindern umgehen.
Wunderbar. Tolles Schlusswort. Und wir werden hoffentlich weiterhin in Kontakt bleiben. Ich werde natürlich deinen Weg verfolgen. Und es war ein Bauchgefühl zu sagen, ich möchte unbedingt mal gerne ein Interview mit dir machen, weil ich auch eben so diese Vision habe zu sagen, wenn man was in der Welt verändern will, dann kann man, ne? Über Kinder, finde ich, wäre ein toller Hebel, weil ein großartiger Hebel, und erstmal bei denen zu Hause anfangen und dann, so wie du auch, das größer machen. Ja, vielen Dank für das spannende Interview.
Ja, danke.
Viel Erfolg, vor allen Dingen mit deinem neuen Buch.
Danke, ja.
Das heißt nochmal wie?
Babybauchzeit. Ist ein Schwangerschaftsbegleitbuch.
Ja. Wunderbar. Nochmal eine wirkliche Abrundung von deinem bisherigen Werk.
Ja.
Bin ich sehr gespannt. Kommt heute raus, richtig?
Ja, heute, ja.
Wunderbar. Dann vielen Dank nochmal und bis ganz bald.
Ja, alles Gute. Bis dann.
Danke dir. Ciao.
Links und Ressourcen findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Empfehle auch gerne den Podcast allen Menschen, die davon profitieren könnten. Gerade die heutige Folge mit Nora Himlau ist absolut für Eltern, finde ich, eine Pflichtlektüre, auch ihre Bücher. Also von daher gerne empfehlen, teilen, bewerten, gib mir Feedback. Ich freue mich natürlich über gute Bewertungen, die ihr mir zuhauf zuteil werden lasst, Gott sei Dank auf iTunes. Aber ich bin auch für Kritik offen, dann schreib mir am liebsten eine direkte Nachricht, E-Mail, was du dir wünschst, was ich verändern könnte. Also ohne euer Feedback kann ich natürlich nicht besser werden. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei warst. Solltest du Interesse haben, auch noch ein bisschen mehr Informationen zu Osteopathie zu bekommen, gibt es ja meinen Newsletter, den du abonnieren kannst, mit einer SMS an die 0049 177 1789 317 mit dem Stichwort gesund kleingeschrieben, bekommst du regelmäßig Informationen zum Thema Osteopathie, Ausbildungen. Wenn du interessierter bist, Laie, Patient, aber auch Kollege. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Be still and know, dein Stefan Rietz.